Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Guten Morgen, wir sind doch schon wieder da. Kann das denn möglich sein?
Ich muss mal die Schultern straffen eben. Ja, wir haben uns gerade, also zur Erklärung, wir haben uns gerade über so Ausdrücke unterhalten, die sich ganz gerne mal in Bücher einschleichen, in Romane.
Und zwar wiederholt.
Wiederholt, sowas wie Schultern heben. Mit den Schultern zucken, verwendest du das auch? Er zuckte mit den Schultern?
Ja, und ganz viel, sie nickte oder er nickte und seufzen hast du vorhin gerade noch gesagt. Und dann, wenn man dann einmal da durchgeht und findet irgendwie 37 Mal seufzt irgendjemand, da muss noch groß was getan werden.
Also Beben habe ich geguckt, das kommt zum Glück nicht so oft vor bei mir.
Nee, das benutze ich auch nicht.
Und dann habe ich mal das Wort Blick, einfach der Blick. Boah, also Blick ist ganz schlimm. Aber da gibt es, das hatten wir neulich auch mal in unserer Mastermind-Gruppe, also wo wir mit anderen Autoren auch nochmal übers Schreiben reden, dass es irgendwie wenig Alternativen gibt, irgendwie so zu diesem sich umsehen. Mhm. Ich finde ja irgendwie, diese ganzen Ausdrücke machen es auch lebendig. Man verwendet die ja im Allgemeinen im Dialog, damit der Dialog nicht einfach nur Frage und Antwort ist, sondern dass man so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, was, ne, wie sitzen die da, was machen die da?
Ja, also nicht im Dialog, sondern um den Dialog zu ergänzen. Also jemand sagt was und dann macht jemand was, genau.
Ja, so meinte ich das. Ja, und dann denke ich wieder, man braucht es vielleicht gar nicht. Ne? Die LeserInnen, die ergänzen das von allein.
Ja, also man kann es oft einfach streichen.
Wenn der Dialog lebendig genug ist. Aber jedenfalls, ich bin nämlich gerade am Lektorat, ja.
Spannende Phase.
Weil unsere Vorlauf, ja, die sind ja immer unglaublich lang. Also das heißt, es dauert 6 Monate oder so, also vom Lektorat bis zum Erscheinen des Buches. Das sind ja immer alles ganz schöne Zeiträume.
Genau, und dein Buch soll erscheinen im April, richtig?
Ende April. Ende April. Und deins doch auch,
meins erscheint Mitte nächstes. März. Aber wir verraten gerade noch nicht so viel, weil halt die Vorschauen noch nicht offiziell raus sind. Deswegen spannen wir euch noch ein bisschen auf die Folter. Vielleicht dann nächste oder übernächste Folge mal schauen.
Genau, und aber wenn es dann erschienen ist und dann dürft ihr mir alle schreiben, wenn Schultern beben, zucken oder wenn ihr solche Ausdrücke noch findet. Also ich denke mal, bei einem, keine Ahnung, 400 Seiten Roman darf es 4-mal vorkommen vielleicht.
Okay, also wenn es 5-mal ist, dann gibt es ein Buch extra geschenkt, wenn ihr das findet.
Ja, genau, so ungefähr. Ja, also so viel dazu, aber ja, das ist ja nur das, was wir sonst an diesem Schreibtischen hier machen, an dem wir jetzt sitzen, aber jetzt reden wir über eine Frau. Wir sind ja im Frauenleben-Podcast.
Da muss eine Frau her. Mir fällt übrigens gerade ein, dass wir in der letzten Folge verkündet haben, wir haben eine ganz besondere Folge für euch. Allerdings haben wir jetzt diese Folge, die natürlich auch sehr besonders ist, dazwischen geschoben. Das heißt, die Folge, die wir letztes Mal als besonders angekündigt haben, ist dann die nächste. Da haben wir nämlich eine ganz tolle Gästin.
Entschuldigung, Petra, ich muss dich noch mal ganz kurz unterbrechen, weil ich muss eine Sache noch richtig stellen.
Ach ja, du hast irgendwas
falsch gemacht. Ja, Parthenope ist der alte Name für Neapel.
Genau, also es geht jetzt um die letzte Folge, um Florence Nightingale. Da hast du gesagt, dass ihr Name kommt daher, dass sie in Florenz geboren oder gezeugt wurde?
Ja, Florence ist in sowohl als auch, das weiß ich nicht so genau.
Okay. Und ihre Schwester heißt?
Parthenope.
Parthenope. Und das ist aber nicht der alte Name für Athen, wie du gesagt hast, sondern für Neapel.
Und ich bin dem immer noch nicht auf den Grund gekommen, wie der Fehler passieren konnte. Ich muss tatsächlich noch mal in das Buch reingucken, was ich hatte.
Ja, ob du das auf die Autorin schieben kannst, den Fehler, dass die das falsch gemacht hat.
Ob ich das auf das Buch, auf die Biografie schieben kann. Also sorry für alle, die das gewusst haben und denen es in dem Moment vielleicht die Zehennägel hochgerollt hat, weil ich das falsch gesagt habe.
Und danke
sorry,
für den Hinweis.
Tut mir leid. Abgesehen davon ist die Folge toll. Also hört sie euch an.
Genau, hört auf jeden Fall noch rein.
So, Entschuldigung, Petra, ich habe dich unterbrochen, aber jetzt kommen wir wirklich zu unserer heutigen Folge.
Wie ihr schon gesehen habt, geht es natürlich um Jane Goodall, die ja gerade leider verstorben ist. Und deswegen wollten wir ja eine Sonderfolge gönnen. Sie war Schimpansenforscherin und Umweltaktivistin, wie ihr bestimmt alle wisst. Ich hatte schon lange, lange eine Biografie über sie im Schrank stehen. Die war aber so oder ist aber so dick, dass ich mir immer gedacht habe, ja, lese ich irgendwann mal. Jetzt für diese Folge habe ich mir noch zusätzliche Bücher ausgeliehen, die alle dünner waren als diese Biografie. Da habe ich gedacht, dann lese ich erstmal die dünneren. Jetzt hatte ich keine Zeit mehr, die dicke zu lesen. Das heißt, jetzt wird sie leider wahrscheinlich für immer im Schrank liegen, weil ich ja jetzt eigentlich schon alles weiß oder viel weiß über sie. Naja, mal schauen, ob ich mich da irgendwann nochmal ranwage. Wir kennen sie, glaube ich, alle. Jane Goodall war, wie gesagt, Schimpansenforscherin, die gezeigt hat, dass Schimpansen Werkzeuge herstellen und nutzen können. Also das war vor ihr nicht bekannt. Man dachte, das kann nur der Mensch. Sie hat gezeigt, dass Schimpansen Emotionen haben und in komplexen Sozialverbänden leben. Also auch das wie der Mensch.
Also man hat ja jetzt diesen einen Videoclip, wo ein Schimpanse sich von ihr verabschiedet. Den hat man jetzt oft gesehen, weil sie ja gestorben ist. Und dann wurde das irgendwie auf Instagram oder so immer verlinkt. Das ist so rührend.
Genau, da haben sie eine ausgewachsene Schimpansin, war, glaube ich, ein Weibchen oder eine Frau, wie sie sagt. Die wurde ausgewildert. Und dann hat sie sich erst auf diesen Käfig gesetzt, in dem sie dahin transportiert wurde. Und Jane stand daneben und dann hat sie sie so richtig lange umarmt und ist dann gegangen. Allerdings habe ich, glaube ich, auch gelesen, dass sie die gar nicht lange kannte. Also es war keine von denen, mit denen sie Jahre im Urwald verbracht hat, sondern es war einfach eine freundliche, dankbare Schimpansin. Und die hat halt den Menschen umarmt, der da neben mir stand. Um die Romantik da gleich mal wieder ein bisschen rauszunehmen.
Ja, ich meine, ja, aber die ich habe das mir nochmal angeguckt, die geht so ein paar Schritte und dann kehrt sie aber nochmal um. Und dann setzt sie sich nochmal auf diesen Käfig, damit sie gut an sie rankommt und umarmt sie so richtig so und dann erst geht sie. Also das sieht so menschlich auch aus, ja. Und ich glaube, das ist das, was das so berührend macht.
Und das ist, glaube ich, immer die Sache mit Schimpansen und anderen Menschenaffen, dass die uns so an uns selbst erinnern. Und auch dieses Umarmen, also Schimpansen haben wahnsinnig viel Körperkontakt. Immer wenn die sich nach einer Weile wieder treffen irgendwo im Wald, dann umarmen die sich oder küssen sich und freuen sich einfach, sich zu sehen.
Ja, also, wie kam Jane Goodall zu den Schimpansen?
Jane Goodall, ich fange ganz vorne an, wurde geboren im April 1934 als Valerie Jane Morris Goodall. Und zwar wurde sie in London geboren, wo sie dann auch die ersten Jahre aufgewachsen ist. Sie hat eine 4 Jahre jüngere Schwester, die genau am gleichen Tag geboren wurde, nur eben 4 Jahre später. Muss man auch erstmal schaffen. Ja. Ihr Vater ist Autorennfahrer und Motorsportfunktionär. Mortimer Morris Goodall heißt er, lebte von 1907 bis 2001. Ihre Mutter war Margaret, jetzt hat sie so einen walisischen Nachnamen. Ich glaube, er wird ausgesprochen, nicht Nachnamen, sondern zweiten Vornamen, Margaret Mifanwe, irgendwie so, Joseph, von 1906 bis 2000 hat sie gelebt. Die, ja, also in einer Information stand, dass sie auch Romane publiziert hat, aber ich habe vor allen Dingen gefunden, wissenschaftliche Bücher oder populärwissenschaftliche Bücher unter dem Namen, das weiß ich auch wieder nicht, wie ich das ausspreche. Ich nehme an, dass es von diesem walisischen Namen kommt, dass der Spitzname dann war Van. Also wenn ihr Mittelname Mifanwe war, irgendwie so, dann hieß sie jedenfalls Van, V-A-N-N-E geschrieben. Das war Janes Mutter. Eine sehr liebevolle und unterstützende Mutter. Zum ersten Geburtstag hat Jane einen Schimpansen geschenkt bekommen, also ein Plüschtier. Der hieß Jubilee, weil er hergestellt wurde zur Feier des ersten im Londoner Zoo geborenen Schimpansen. Und den hat sie dann ihre ganze Kindheit behalten. Und wenn man heute von ihr Fotos sieht, also auch noch relativ aktuelle, dann ist sie sehr, sehr oft mit Stofftieren unterwegs. Unter anderem auch mit einem Schimpansen, der so eine Banane in der Hand hält. Das ist nicht mehr Jubilee, das ist Mr. H.
Ach, der hat auch einen Namen.
Der hat auch einen Namen. Also das H steht, wenn das stimmt, für Hope, also für Hoffnung. Das war ja immer so ihr Thema. Man muss die Hoffnung bewahren, auch wenn so vieles Schlechtes auf der Welt passiert und wir unsere Umwelt kaputt machen. Das ist Mr. H. Sie hat aber auch noch andere Stofftiere, zum Beispiel eine Kuh und eine Ratte. Und sie sagt, sie macht das, um Dinge anschaulich zu machen. Also wenn sie zum Beispiel Kindern etwas über Umweltverschmutzung durch Massentierhaltung erzählen will, dann hat sie die Kuh dabei, um zu zeigen, wo bei der Kuh das Methan rauskommt. oder die Ratte, wenn sie erklären will, wie intelligent Ratten sind, weil die ja zum Beispiel Landminen aufstöbern können. Sie hat schon sehr, sehr früh sich für Tiere interessiert, auch für Insekten. Ihre Lieblingsbücher waren Dr. Doolittle, das Dschungelbuch, Der Wind in den Weiden, Tarzan. Also sie war sehr naturverbunden, auch wenn sie in den ersten Jahren noch relativ städtisch gewohnt haben. Sie hatten genug zu essen, sie hatten genug anzuziehen, aber sie waren keineswegs reich. Also sie hatten zum Beispiel schon kein Fahrrad, das konnten sie sich schon nicht leisten. Und Auto erst recht nicht und in Urlaub sind sie auch nicht gefahren. Dann wollte der Vater aber, dass seine beiden Töchter Französisch lernen und sie sind nach Frankreich gezogen. Aber kurz danach ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Sie sind wieder zurück nach England und zwar an die Südküste. Und da wohnte die Familie der Mutter in so einem großen Haus, das nannte sich The Birches. Und da ist Jane dann unter sehr viel Natur aufgewachsen, mit sehr vielen Verwandten und Freundinnen. Und das hat ihr wahnsinnig gut gefallen. Also es war eine große Freiheit für sie, die sie sehr genossen hat. Und sie hat immer in einer Buche im Garten gesessen und da ihre Hausaufgaben gemacht und eben Tiere beobachtet. Der Zweite Weltkrieg war für sie selbst aushaltbar. Also sie haben natürlich mitbekommen, wenn Bombenalarm war, manchmal mussten sie dann auch in einen Bunker fliehen und so, aber da hat sie keinen großen körperlichen sowieso nicht, aber auch psychischen Schaden davon getragen. Aber sie hat dann nachher mitbekommen, was alles in Deutschland passiert ist. Und die Bilder von den KZs haben sie sehr stark geprägt. Also das war bis zum Ende ihres Lebens immer noch so eine Frage, wie können Menschen sich das antun? Auch wie kann Gott sowas tun? Also das hat sie extrem geprägt, diese ganzen Qualen, die Menschen sich selbst antun können. Mhm. Ihre Eltern haben sich 1946 scheiden lassen. Aber sie hatte ja die gute Umgebung da mit den vielen Großmütter, Tante und so weiter in Südengland. Sie ist auf eine Mädchenschule gegangen, hatte wohl nicht viel Spaß an der Schule. Sie hatte oft Migräne und war müde und wollte lieber zu Hause bleiben, aber sie war trotzdem gut in der Schule. Konnte dann wegen des fehlenden Geldes kein Studium anfangen, sondern hat eine Sekretärinnenausbildung in London gemacht, weil ihre Mutter sagte, das kann man ja immer gebrauchen, werd erstmal Sekretärin.
Spannend. Im Moment deutet also noch nichts auf die Karriere in der Zoologie hin.
Nee, auch was so diese Migräne angeht und diese Müdigkeit. Also ihre Familie hätte früher nie gesagt, die wird mal irgendwann im Urwald leben. Also das war völlig absurd, wäre das gewesen. Sie langweilt sich ein bisschen, was die Sekretärinnenausbildung angeht und macht dann noch Abendkurse in Journalismus und Literatur. Irgendwann hilft sie dann in der Physiotherapiepraxis einer Freundin mit. Sie arbeitet in einem Filmstudio als Assistentin, sie arbeitet als Kellnerin und weiß selbst nicht so ganz, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Und dann bekommt sie einen Brief von einer alten Schulfreundin. 1957, da ist sie also 25 Jahre alt und diese Freundin lädt sie ein nach Kenia. Ihre Eltern sind nach Kenia gezogen und haben sich dort eine Farm gekauft. Und jetzt soll Jane vorbeikommen und sich das mal anschauen, weil diese Freundin eben auch wusste, wie sehr Jane immer schon davon geträumt hat, Afrika zu sehen. Jetzt spart Jane 5 Monate lang, bis sie endlich genug Geld für die Überfahrt hat, fährt dann 3 Wochen mit dem Schiff in einer 6er-Kabine, dann noch 2 Tage im Zug, wie sie sagt, einer neuen Welt entgegen. Und tatsächlich war es da genau so schön oder noch viel schöner und faszinierender, als sie sich das vorgestellt hat. Die Natur und die Tiere in Freiheit, aber auch auf der Farm. Sie ist völlig, völlig hin und weg. Auch wenn sie relativ schnell mitbekommt, dass das da natürlich auch kein Paradies ist. Also in den 50ern gab es noch viele Erinnerungen an die Gräueltaten der sogenannten Mau-Mau-Kriege. Die hatten wir auch schon mal irgendwann erwähnt. In den 50ern, die in Afrika, in Kenia getobt haben. Ich hatte jetzt gedacht, als ich das so angefangen habe zu lesen, dass sie jetzt da halt Urlaub macht in Afrika und dann irgendwie nach 3 Wochen wieder zurückfährt oder vielleicht nach 3 Monaten, weil die Reise noch so lange gedauert hat. Aber nein, sie möchte da jetzt bleiben und sie möchte aber auch arbeiten, weil sie der Familie, wo sie zu Gast ist, nicht zur Last fallen will. Und sie findet dann tatsächlich eine Anstellung im Nationalmuseum in Nairobi. Da ist damals Direktor der Paläoanthropologe Louis Leakey. Den kennen wir. Aus Folge 14 war der Ehemann von Mary Leakey. Genau, da könnt ihr nachhören, Folge 14. Der war so ungefähr, ich glaube, 30 Jahre älter als Jane Goodall. Sie war extrem begeistert von ihm. Er war in seinem Denken den meisten seiner Zeitgenossen weit voraus, sagt sie. Und tatsächlich, wie der Zufall es so will, hat er gerade vor, weiß nicht, 3 Tagen oder so seine Privatsekretärin verloren. Und Jane bekommt jetzt die Stelle als seine Privatsekretärin. Und er diktiert ihr in dieser Funktion sein berühmtes Buch über die Kikuyu, also ein afrikanischer Stamm, unter denen er ja aufgewachsen ist. Das erzählen wir alles in dieser Folge. Sie fährt dann auch eine Saison lang mit ihm und Mary Leakey nach Olduvai. Das ist diese Schlucht, in der die jahrelang gegraben haben, um Fossilien von menschlichen Vorfahren zu finden. Das war dann später. Also Jane war leider jetzt zufällig nicht gerade dabei, als sie das dann gefunden haben. Aber sie hat das gesehen, wie sie da graben. Sie hat sich auch gut mit Mary Leakey verstanden, fühlt sich dort umgeben vom Geheimnis der Evolution. Ja, also es gefällt ihr alles sehr gut. Leakey fördert sie stark und kommt dann eben auch auf den Gedanken, Jane könnte doch Schimpansenforscherin werden. Er sagt nämlich, dass er jetzt ja schon so viele Fossilien gefunden hat, die ihm alle gezeigt haben, was die Menschen oder die Menschenvorfahren alles gegessen haben und wie sie gelebt haben. Aber was sich nicht fossilieren lässt, was nicht versteinert, ist das Verhalten. Und er wollte gerne dadurch, dass Primaten beobachtet werden, herausfinden, ob man dadurch vielleicht ableiten kann, wie die frühen Menschen sich verhalten haben. Und dafür wollte er gerne, dass jemand in den Urwald geht und sich die Schimpansen anguckt. Dafür hatte er dann eben Jane Goodall. Und dann gibt es ja auch noch die Gorillas, da kennen wir den Namen auch. Das war Diane Fossey, die hat er auch gefördert. Und für Orangutans war es Birute Galdikas. Genau, aber das war dann später, also Jane war die Erste. Und er findet es genau richtig, dass sie keine wissenschaftliche Ausbildung hat, sondern unbefangen dahingehen kann, unbefangen denken kann, dass sie Tiere liebt, dass sie unendliche Geduld hat. Das ist genau das, was er will.
Aha, interessant. Ich muss, glaube ich, selber noch mal die Leakey-Folge hören.
Ja, ich erinnere mich auch noch dran. Ich glaube, er war kein guter Ehemann für Mary Leakey, aber jetzt hier für Jane war er auf jeden Fall ein sehr guter Mentor. Und das ist dann auch wieder interessant, das so aus anderen Blickwinkeln zu sehen.
Also das hatte ich jetzt echt keine Ahnung von dieser Querverbindung. Also dass sie nicht studiert hatte oder so, das hatte ich irgendwie mal mitbekommen. Oder das hat man dann erfahren, so, ne, wenn man ja sich mal mit ihr befasst hat. Aber wo diese Idee herkam, hatte ich wirklich keine Ahnung.
Ja, das war Louise Leakey. Es ist allerdings nicht ganz so einfach, weil die britischen Behörden, also Tansania und Kenia sind ja alle noch unter britischer Herrschaft oder gerade unabhängig geworden. Jedenfalls verlangen die britischen Behörden, es muss eine zweite weiße Person mitkommen. Also ein 25-jähriges Mädchen schicken wir nicht allein in den Urwald. Kannst du raten, wer mitkommt? Oder hast du das vielleicht auch irgendwo gelesen?
Nee, nein.
Ihre Mutter kommt mit. Wann kommt mit.
Ah, okay.
Genau.
Die Mutter kommt mit.
Die Mutter kommt mit. Allerdings sind sie dann wirklich auch nicht die zwei einzigen, die da in diesem, nennen wir es mal Lager oder irgendwo stand auch Wildhüterposten, den sie dann zu einem kleinen Lager umgebaut haben. Da gibt es dann auch einen Koch und einen Wildhüter und einen Führer, der sie erstmal durch den Wald führt. Sie leben tatsächlich in einem Zelt, ein altes Militärzelt. Also es ist jetzt nicht so, dass man reinkriechen muss, also es ist schon mannshoch oder frauhoch, aber es ist ein Zelt. Und eine kleine Küche wird irgendwie so aus 4 Fellen hergestellt und eine kleine Klinik mit der Zeit auch, weil wann die Mutter sich um die Gesundheit der Einheimischen kümmert. Also sie wird so eine kleine Klinik praktisch. 5 Monate ist sie da oder 6 Monate, stellt sie gute Beziehungen zu den Einheimischen her, die immer gern zu ihnen kommen und sich behandeln lassen. Und Jane kümmert sich um die Schimpansen. Sie sind jetzt übrigens, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, ganz im Westen von Tansania in Gombe. Das ist heute der Gombe-Nationalpark. Das ist am Tanganyika-See. Das ist, ich glaube, der größte oder zweitgrößte See der Welt, 673 Kilometer lang. Auf der Westseite des Sees ist der Kongo, das was heute der Kongo ist. Nördlich von Gombe, also Tansania, sind Burundi und Ruanda. Also es ist nicht die ruhigste Gegend. Jane hat deutlichen Respekt vor dem, was ihr im Urwald begegnen kann und tatsächlich auch begegnet. Sie hat auch teilweise Angst vor den Tieren, gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass die Tiere ihr nichts zuleide tun werden, weil sie ihnen auch nichts zuleide tun will. Also das ist wirklich ihre Einstellung. Und tatsächlich ist ihr auch nie was Ernsthaftes passiert. Nach kurzer Zeit bekommen Mutter und Tochter beide Malaria. Sie haben keine Medikamente dabei, weil ihnen gesagt wurde, Malaria gibt es da gar nicht. Und wie das bei Malaria unbehandelt so ist, kommt das immer mal wieder. Also noch in den 1990ern leidet sie dann ab und zu mal darunter. Erholt sich jetzt aber dann nach einiger Zeit im Urwald erstmal ganz gut und geht halt jeden Tag früh um, ich weiß nicht, 5:30 oder so, geht sie in den Wald und setzt sich irgendwo hin oder läuft durch die Gegend, um Schimpansen zu finden. Das ist sehr schwierig, weil die erst immer vor ihr flüchten, also sie haben Angst vor ihr. Und nach 6 Wochen macht sie die ersten Fortschritte, dass sie genauer sieht, wo die sich aufhalten und wo sie sich dann aufhalten kann, damit sie nicht gleich wieder Ausreiß nehmen. Und erst nach 3 Monaten macht sie die ersten wichtigen Beobachtungen. Und erst nach einem Jahr kann sie sich näher als 100 Meter an sie herannähern.
Ist ihre Mutter, also das macht sie dann allein, da ist die Mutter dann nicht dabei bei diesen Beobachtungen?
Die Mutter bleibt da im Lager und kümmert sich zum Beispiel um die Einheimischen. Aber Jane hat auch irgendwo gesagt, so im Nachhinein hat sie ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass sie die Mutter immer da so allein gelassen hat, weil sie sich immer so gefreut hat, allein in den Wald zu gehen. Ja, aber sie gewöhnt diese Schimpansengruppe an diesen komischen, weißen, haarlosen Affen, den sie ist. Und nach einiger Weile kann sie wirklich nah dabei sitzen. Und nach, als dann andere Leute dazustoßen und mit ihr forschen, können das auch die anderen Menschen. Was ich da ganz interessant finde, ist, wie sehen Schimpansen solche Menschen, die da rumsitzen und sie beobachten? Und Jane Goodall sagt, genauso wie andere Tiere im Wald, nicht bedrohlich, gelegentlich Bananen liefernd.
Okay, also die haben ihr Bananen gebracht?
Nein, die Menschen haben den Schimpansen.
Ach, so ich habe jetzt gerade schon gedacht. Das wäre so ein Freundschaftsbeweis, dass sie da Bananen geschenkt bekommen von den Schimpansen. Also sie bringen schon Bananen mit, um sich da als Freundin zu zeigen.
Anfangs nicht, aber später haben sie das gemacht, also als es dann wirklich schon eine große Forschungsstation war, um die Schimpansen sich noch mehr an sie zu gewöhnen. Aber sie haben auch oft zum Beispiel Antibiotika in den Bananen versteckt, wenn sie gesehen haben, dass irgendein Tier krank war. Ja, aber genau, also die Schimpansen sehen die Menschen einfach wie weitere Tiere sozusagen, merkwürdige Tiere. Sie hatten auch oder haben auch immer wieder friedlichen Kontakt mit Paviangruppen. Also das sind dann so die nächsten Raubtiere unter den Schimpansen sozusagen. Wie gesagt, Jane ist nie wirklich was Schlimmes passiert. Sie muss aber schon aufpassen, weil die Schimpansen natürlich auch ziemlich aggressiv werden können. Auch wenn es um Auseinandersetzung einfach in der Gruppe geht, nicht mal ihr gegenüber. Und wenn die dann wütend sind, müssen sie die Wut irgendwie rauslassen. Es ist wirklich so, dass wenn man diese ganzen Geschichten über die Verhältnisse in der Familiengruppe liest, das ist wirklich wie eine Menschengruppe. Und zwar eine ohne Impulskontrolle. Also wenn die sauer sind, dann müssen die um sich schlagen und Steine werfen oder auf ihre Rivalen draufspringen. Und tatsächlich ist das wohl öfter mal passiert, dass ein junge Männchen meistens sich dann irgendwie auf Janes Rücken gesprungen sind und darum getrampelt. Und dann musste sie schon ab und zu mal ganz schön aufpassen. Andererseits war es aber wohl dann später auch einmal so, dass es Unruhe gab, einen Streit in der Schimpansengruppe und ein junges Weibchen ist auf die beiden männlichen Beobachter zugelaufen und hat die Hand ausgestreckt und sich wieder umgeschaut und nochmal die Hand ausgestreckt. Also die wussten genau, sie will, dass sie ihnen jetzt hilft, weil ein Affenbaby in Gefahr war. Der Kampf war aber so heftig und so schnell, haben die Mitarbeiter gesagt, dass sie da nicht eingreifen konnten. Aber tatsächlich, also sie bitten die Leute dann, die Menschen dann auch um Hilfe. Ja, und wie gesagt, sie macht jetzt eben nach diesen Monaten, also sie hat schon Angst, dass die ganze Sache abgeblasen werden wird. Es musste ja auch irgendwie finanziert werden und Louise Leakey hat das Geld irgendwo hergekriegt und hatte aber Angst, dass es, wenn sie jetzt nicht schnell genug irgendwelche Ergebnisse liefert, hatte sie Angst, dass sie dann wieder gehen muss und nichts erreicht hat. Aber er hat immer gesagt, wart mal ab, das wird schon noch. Und es ist ja dann tatsächlich auch mit der Zeit immer interessanter geworden. Und sie hat eben rausgefunden, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen. Also, dass sie zum Beispiel Steine benutzen als Hammer und Amboss, um Nüsse zu knacken. Oder dieses ganz berühmte Beispiel, dass sich ein Schimpanse einen Grashalm nimmt, Blätter davon abzupft und dann er fertigt sich ein Werkzeug und dann benutzt er dieses Werkzeug, um Termiten zu angeln. Also er schiebt den Grashalm in einen Termitenbau und holt die Termiten raus und kann die davon abziehen und essen. Das war die große, große Entdeckung, die wichtigste wohl. Und Louise Leakey schreibt ihr, haha, interessant, dann müssen wir jetzt entweder den Menschen oder den Werkzeugbegriff neu definieren oder Schimpansen als Menschen akzeptieren. Und Jane sagt, meine Beobachtungen in Gombe stellten die Einzigartigkeit des Menschen in Frage. Und wann immer das geschieht, gibt es einen gewaltigen Aufschrei von Seiten der Wissenschaft und der Theologie. Aber was die Wissenschaft angeht zumindest, die findet das interessant genug, dass die Finanzierung tatsächlich für ein weiteres Jahr gesichert ist. Was sie sonst noch entdeckt, Schimpansen essen Fleisch, das war vorher auch nicht bekannt. Schimpansen jagen gemeinsam nach anderen Affenarten, also kleineren. Und sie attackieren auch andere Schimpansengruppen. Und noch schlimmer, manchmal gibt es bei ihnen auch Kannibalismus. Also das ist zum Beispiel das, was ich gerade erzählt habe, dass der eine Affe Hilfe von den beiden Männern wollte. Da ging es darum, dass die Schwester des Affenweibchens das Hilfe wollte, wurde von zwei anderen Schimpansen angegriffen und ja, getötet und gegessen. Und noch eine Sache zum Thema Aggressivität. Genau in der Zeit, als sie da anfing zu forschen, haben sich wohl zwei Schimpansengruppen, also hat sich eine Schimpansengruppe aufgesplittet in zwei. Und diese beiden, die ja eigentlich Familie sind oder Freundinnen sozusagen, haben sich dann auch gegenseitig bekämpft. Also sie sagt, es war eigentlich die Vorstufe eines Stammeskriegs oder eines Bürgerkriegs, wie wir als Menschen das bezeichnen würden, weil es eben darum geht, welches Territorium gehört jetzt mir und welches nicht mehr.
Genau, also geht's immer um Ressourcen, also wo sind die Futterquellen, wo ist mein Revier und das, genau. Das wird dann verteidigt.
Genau. Apropos Revier, in dem einen Buch, was ich gelesen habe, in der deutschen Übersetzung, spricht sie, wie gesagt, von Männern und Frauen statt Männchen und Weibchen und auch nicht von Revier, sondern von Wohngebiet.
Ah ja.
Fand ich auch sehr interessant. Ja, und sie benutzt in diesem Zusammenhang dieses, in Anführungszeichen, Krieges, dass eben Familie wird zu Fremden wird und wie bei Menschen führt das zu Aggressivität, wenn jemand nicht mehr zur eigenen Gruppe gehört. Und da sagt man ja bei Menschen, die Menschen werden entmenschlicht. Also wenn wir zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg denken, dass gesagt wird, Jüdinnen sind keine Menschen, sie werden entmenschlicht und dadurch kann man brutal zu ihnen sein sozusagen. Und da sagt sie, bei den Schimpansen ist das genauso, die Schimpansen werden entschimpansiert und tatsächlich dann, wenn sie angegriffen und getötet werden, genauso behandelt, wie andere Beutetiere behandelt werden würden. Also, dass man ihnen die Beine umdreht oder irgendwas, habe ich mir nicht gemerkt. Aber genau, also da sieht sie genau die gleichen Verhaltensweisen. Und sie überrascht das selber. Sie hat immer gesagt, die Schimpansen sind eigentlich von Grund auf gut oder im Allgemeinen besser als Menschen, auch wenn es ab und zu Aggressionen gibt. Aber ja, jetzt sieht sie, sie haben wie wir eine dunkle Wesensseite, wie sie das benennt. Sie redet darüber mit anderen WissenschaftlerInnen und die sagen ihr oft, sie soll das herunterspielen, wenn sie das veröffentlicht. Denn damit, sagt einer, denn damit geben sie verantwortungslosen Wissenschaftlern und Journalisten die Daten an die Hand, mit deren Hilfe sie in Anführungszeichen beweisen können, dass die menschliche Konfliktbereitschaft angeboren, Krieg also unvermeidlich ist. Eine unglückselige, bedauerliche Erblast von unseren brutalen, affenartigen Vorfahren. Und das war halt in den 70ern, also man dachte wahrscheinlich immer noch viel an den Zweiten Weltkrieg, wo halt so viele schlimme Sachen passiert sind. Aber sie versteht das, aber sie sagt, sie beobachtet und sie möchte aufschreiben, was sie beobachtet und sich nicht so politisch da irgendwie irgendwo rein beeinflussen lassen. Und sie sagt auch, das war, also ein Wissenschaftler hat ihr gesagt, es wäre am besten, wenn man diese Tatsache unter den Teppich kehren würde. So in diesen Worten. Und sie sagt, zu der Zeit beulten sich die Teppiche geradezu von all den Dingen, die darunter versteckt wurden.
Ja, ist interessant. Aber ich meine, ich kann den Impuls so ein bisschen verstehen, ja, dass man das, ich kann es einerseits verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass sie dann sagt, nee, das ist ja auch nicht richtig.
Das ist halt die Frage wahrscheinlich, wie man Wissenschaft auffasst. Und sie sagt halt, es geht wirklich nur um Fakten.
Also hat sie sich gut als Wissenschaftlerin, eigentlich hat sie sich in dieses Leben gut reingefunden, ne? Ich meine, sie war ja ursprünglich Sekretärin, auf einmal ist sie Wissenschaftlerin.
Komme ich später noch zu. Ich habe auch gesagt, ich habe gerade gesagt, andere WissenschaftlerInnen, aber ob sie sich als eine bezeichnet, ist sowieso noch die Frage.
Ja, okay, dann warten wir mal ab.
Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, sie will nichts als die Fakten, aber andererseits ist Jane Goodall doch dafür bekannt, dass sie den Schimpansen Namen gegeben hat und ihnen Gefühle zuschreibt und eine Persönlichkeit zuschreibt und Männer statt Männchen sagt. Das ist ja furchtbar unwissenschaftlich.
Da würde ich jetzt widersprechen, aber
damals,
gut.
Damals war es furchtbar unwissenschaftlich, sagen wir es so.
Okay.
Aber sie überlegt, wie sie damit zurechtkommt. Und als ihr zum Beispiel jemand sagt, sie können doch nicht wissen, dass der Affe eifersüchtig ist, dann sagen sie doch, wenn dieser Affe ein menschliches Kind wäre, würde ich sagen, sie ist eifersüchtig.
Mhm.
Und das heißt, sie findet solche Formulierungen. Sie schreibt auch sehr oft, ich glaube, dass das und das.
Ja, ich meine, klar, wenn du so eine Gruppe beobachtest und dann auch diese Individuen kennenlernst und dann siehst du ein Verhalten, was eindeutig Eifersucht ist, Neid, ja, weil der eine was hat, was der andere nicht hat. Ja, wir denken in diesen Kategorien und die dann so zurückzuhalten, das stelle ich mir schwer vor, weil die verhalten sich ja nun mal so menschlich.
Ja, aber Verhalten ist halt nicht Gefühle. Du kannst halt wirklich nicht wissen, was sie für Gefühle haben. Es ist ja so, es ist auch so mit Hunden. Natürlich weiß man genau, was der eigene Hund gerade fühlt, aber also man denkt, man weiß, was er fühlt, aber man weiß es ja nicht wirklich. Das weißt du ja nicht mal, ich weiß das ja nicht mal bei dir.
Ach so. Nee.
Gut, okay. Ich kann es interpretieren, ja, aber es ist halt, ich kann es halt nicht wissen.
Ja, klar, aber ja, ein Stück weit ist das, muss das vielleicht auch erlaubt sein, das zu interpretieren.
Ja, eben, also es ist irgendwie so.
Gut, man kann dann immer sagen, sie zeigt eifersüchtiges Verhalten.
Zum Beispiel.
Ne? Ja. So.
Oder gut. Das, was okay. Bei Menschen als Eifersucht, genau, also man muss sich da irgendwie so ein bisschen drum lavieren. Also das ist jetzt so ständig irgendwas über Aggressionen und so weiter, aber sie sagt, vor allen Dingen sind die Schimpansen friedlich, sie zeigen die gleiche oder eine ähnliche Art der Fürsorge und der Hilfsbereitschaft und des sozialen Zusammenhalts, sie haben viel Körperkontakt, wie schon erwähnt, sie retten ihre Kinder oder Schwestern, wenn sie in Gefahr sind, sie trösten sich gegenseitig, wenn sie Angst haben. Man kennt diese vielen Bilder, wo Affen so praktisch hintereinander sitzen und sich gegenseitig lausen oder wie das in der Fachsprache heißt, groomen. Es gibt ganz viele Beschwichtigungsgesten und ja, also es sind vor allen Dingen eigentlich friedliche Tiere, bei denen sich manchmal aber Aggressionen bahnbrechen. Genau. So, jetzt kommen wir erstmal zu ihrem Privatleben.
Hatte sie eins?
Sie hatte eins. Der niederländische Baron Hugo van Lavik arbeitet für die National Geographic Society, soll einen Film drehen. Und da soll sie auch drin auftreten. Und tatsächlich wird dann daraus Miss Goodall and the Wild Chimpanzees von 1965. Ich habe eine YouTube-Version gefunden von 1988 oder 80 überarbeitet. Genau, und so kommen diese beiden, also kommen Jane und Hugo bei der Arbeit zusammen und verlieben sich eben auch. Sie gründen die Anfänge einer Forschungsstation da in Gombe. Also er hilft ihr, das zu vergrößern. Sie holen StudentInnen aus England zu sich. Sie haben aber auch Einheimische, die ihnen helfen. Jane spricht inzwischen übrigens auch Kiswahili, damit sie sich verständigen kann. Und 1972 haben sie tatsächlich bis zu 20 Mitarbeitenden. Also es ist schon eine ziemlich große Sache da. Und diese Mitarbeitenden schlafen in Mini-Ports. Das sind kleine Aluminiumhütten, die in der Nähe des Lagers unter Bäumen versteckt lagen. Ja, also so ihre anderthalb oder zwei Jahre der Einsamkeit sind vorbei. Es sind jetzt immer irgendwelche Menschen da. Sie vermisst das schon, aber sie findet es natürlich auch spannend, was man jetzt alles da machen kann. Sie sagt, wenn sie dann zurückkehrt in die sogenannte Zivilisation nach England, um ihre Familie zu besuchen, ist es schon ein ziemlicher Schock, weil sie im Wald so ganz friedlich dahin lebt. Und dann geht sie raus und hört von Vietnamkrieg, von Atomunfällen, von großen Gefahren durch Pestizide. Das war, um noch einen Querverweis herzustellen, die Zeit, in der Rachel Carson ihr großes Buch veröffentlicht hat. Die Folge könnt ihr auch hören. Genau, also sie kämpft so ein bisschen damit, wo da ist denn jetzt ihre Aufgabe. Sie möchte eigentlich am liebsten wohl nur im Wald bleiben. Aber sie heiratet März 1964. 1967 bekommen sie dann einen Sohn, der heißt auch Hugo, der wird aber Grub genannt. Und der wächst tatsächlich dort auf, also in Gombe und in der Serengeti teilweise. Und erst als er 9 ist, geht er nach England ins Internat beziehungsweise zur Familie. Also sie sagt, eigentlich findet sie das ganz schlimm, dass viele Kinder von Familien, die in Afrika leben, eben nach England aufs Internat geschickt werden und da völlig ohne Familie einsam sind. Aber sie weiß ja, dass ihre Mutter und ihre Großmutter alle noch da sind und der Sohn deswegen gut aufgehoben ist. Was das Muttersein angeht, sagt sie, die Schimpansen zu beobachten, hat sie zu einer guten Mutter gemacht. Und das Muttersein hat sie zu einer besseren Beobachterin gemacht.
Oh ja, das ist eine schöne Bemerkung so oder Beobachtung.
Ja, sie sagt, mir war klar geworden, dass eine enge, liebevolle Beziehung zur Mutter sehr wichtig für das spätere Wohlbefinden eines jungen Schimpansen war. Ich vermutete, dass das auch für Menschen galt und Arbeiten bestätigten das. Ich war fest entschlossen, meinem eigenen Sohn den bestmöglichen Start zu verschaffen. Sie wird in Interviews immer wieder danach gefragt, wurde denn Grub wirklich in einem Käfig aufgezogen? Das hatte so irgendwie so die Runde gemacht, dass der Junge in einem Käfig lebte. Und tatsächlich war es so, dass er, als er noch ganz klein war und wenn mal gerade jemand 10 Minuten nicht auf ihn aufpassen konnte, wurde er auf der Veranda in eine Art Käfig gesetzt, weil die Schimpansen da rumtoben und Schimpansen, wie wir gehört haben, stehlen auch mal kleine Kinder und fressen sie. Und das wollte sie dann eben doch vermeiden.
Also es war zu seinem Schutz. Aber dann waren die so nah an dieser Schimpansengruppe dran. Also dass die auch so nah an diese Wohnungen der Menschen rankamen.
Ja, als sie sich dann mit der Zeit an die Menschen gewöhnt haben, sowieso noch eher. Ich glaube, irgendwie stand da mal was mit, sie muss eine Dreiviertelstunde oder so wandern, um einen üblichen Schlafplatz von den Schimpansen zu finden oder so. Also es ist übersichtlich zumindest. So, jetzt kommen wir mal zu ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. Sie hat ja immer noch keine Ausbildung, aber sie hat jetzt dieses Renommee erworben, dass sie da diese Schimpansenforschung ziemlich erfolgreich damit ist. Und deswegen darf sie jetzt ohne einen eigentlich ausreichenden Abschluss in Cambridge studieren. 1961 beginnt sie damit und macht 1966 ihre Promotion in Ethologie, also Verhaltensforschung. Das ist nicht Ethnologie, sondern Ethologie, also Verhaltensforschung. Und schreibt ihre Abschlussarbeit über das Verhalten freie lebender Schimpansen, passenderweise.
Oh, da musste sie aber ja ihr geliebtes Afrika verlassen, ne, für diese Zeit.
Also sie ist zwischendurch natürlich immer wieder hingereist, aber sie hat sich auch ziemlich viel Zeit dann eben in England aufgehalten. Und durch diese Bestätigung, dass sie eben jetzt auch offiziell Wissenschaftlerin ist, das hilft ihr schon, weil sie zeigen will oder muss, dass sie mehr ist, wie sie es nennt, als das Covergirl des National Geographic. Ich meine, sie war ja auch eine hübsche junge Frau und dementsprechend wollte man natürlich immer gerne Fotos von ihr sehen und diese spannende Geschichte hören. Aber sie wollte eben auch mehr sein. Sie sagt aber auch in einem Buch, sie würde sich nicht Wissenschaftlerin nennen, sondern Naturforscherin. Und für sie besagt das, dass es nicht nur um Fakten geht, sondern auch um, dass sie immer noch beeindruckt sein kann von der Natur und immer noch weiß, wie viel mehr das ist als reine Fakten. So hat sie das, glaube ich, formuliert. Ja, aber also sie wird gut aufgenommen. Sie hat jetzt diesen Doktortitel, sie schreibt verschiedene Bücher, sie geht auf Vortragsreisen, das fängt damals schon an. Sie hat 1973 eine Gastprofessur für Zoologie an der Universität von Dar es Salaam. Das ist auch Tansania, aber oft ganz im Osten, also ungefähr 1200 Kilometer entfernt von Gombe. 1970 bis 1975 ist sie Gastprofessorin für Psychiatrie und Humanbiologie in Stanford. Das funktioniert fast nicht, weil es Leute gibt, die ihr Verhalten kritisieren, weil es einen ganz berühmten Entführungsfall in Gombe gab um diese Zeit. Also das hat es in alle internationalen Medien geschafft. 4 ihrer StudentInnen wurden entführt. Es kamen 40 bewaffnete Männer über den See aus dem Kongo, damals noch Zaire. Ein Mitarbeiter wurde von ihnen geschlagen, damit er verrät, wo der Treibstofftank ist. Währenddessen hatten 2 der tansanischen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, im Dunkeln zu diesen kleinen Hütten zu eilen, wo die StudentInnen schlafen, damit die fliehen können, in den Wald fliehen. Aber 4 haben es eben nicht geschafft. Die wurden dann eben von diesen Männern mitgenommen über den See. Man hörte dann auch Schüsse und wusste nicht, haben sie die jetzt erschossen. Alle Nicht-Einheimischen müssen Gombe daraufhin verlassen und warten in Dar es Salaam ab, um zu schauen, passiert jetzt was, melden die sich noch. Und tatsächlich meldet sich nach einer Woche, kommt einer der Studenten zurück und hat eine Lösegeldforderung dabei und sagt, die anderen 3 leben noch. Ja, und tatsächlich wird dann dieses Lösegeld von der britischen Regierung organisiert und die 3, also noch 2 weitere kommen zurück und der letzte aber erst 2 Wochen nach der Lösegeldübergabe. Also sie hatten wirklich Angst, dass sie den inzwischen vielleicht doch getötet haben. Aber es ist sozusagen alles gut gegangen. Während die ganzen EngländerInnen nicht in Gombe waren, sondern in Dar es Salaam, haben aber in Gombe die Einheimischen die Arbeit übernommen und die Schimpansen weiter beobachtet. Das hat Jane irgendwie doch beruhigt. Da geht es zumindest weiter. Also da geht jetzt nicht plötzlich alles kaputt. Einige dieser Einheimischen haben extra lesen und schreiben gelernt, um für sie arbeiten zu können. Andere haben ein Tonbandgerät bekommen, damit sie gleich aufsprechen können, was sie gesehen haben. Jane und die anderen werden jetzt erstmal begleitet von einer Spezialabteilung der Polizei, die dann da bei ihnen in Gombe bleibt. Nach einer Weile wurden die durch normale Polizei ersetzt, bis wieder alles als sicher genug angesehen wurde, dass sie da bleiben konnten. Und Jane sagt, das war schon so, dass sie erstmal monatelang noch immer Angst hatten, wenn ein Boot über den See kam oder wenn sie irgendwelche komischen Geräusche gehört haben. Also das hat sie schon mitgenommen. Aber
sie war doch irgendwie in Stanford, hast du da begonnen.
Sie sollte nach Stanford.
Ach so.
Diesen Kreis schließe ich jetzt, indem ich sage, und die Kritik, warum diese Gastprofessur in Gefahr war, weil die Leute gesagt haben, sie hätte anders handeln müssen wegen dieser Entführung. Sie hätte sich zum Beispiel als Geisel zur Verfügung stellen müssen, damit ihre StudentInnen nicht mitgenommen werden. Das hat sie nicht machen können, weil sie das so schnell gar nicht mitbekommen hat sie gesagt. Andererseits weiß ich auch nicht, ist das ein richtiges Argument? Ich habe keine Ahnung. Aber sie hat jedenfalls auch viel Unterstützung dann bekommen von FreundInnen und anderen bekannten Leuten, die dann gesagt haben, dass es hätte nicht anders gehen können. Und sie hat das alles richtig gemacht. Und dann hat Stanford eben gesagt, okay, doch, sie kann diese Gastprofessur antreten.
Okay.
Das wird aber auch in jedem Buch erklärt und erzählt. Also es war wirklich ein schwerwiegendes Ereignis für sie da. Deswegen erzähle ich das auch
ja,
so
das kann, detailliert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist ja fürchterlich. Und wenn dir dann noch vorgeworfen wird, dass du dich nicht selbst geopfert hast, also die waren ja nicht dabei, die wissen ja gar nicht, wie das war oder wie schnell das ging oder so. Also solche Vorwürfe sind
ja, und immer wenn du dann versuchst, dich zu rechtfertigen, ist es irgendwie, könnte ja auch nur eine Ausrede sein, wie sie das erklärt oder so. Also es ist sehr schwierig, glaube ich. Und sie sagt, es war damals, Anfang der 70er war es wohl noch relativ ruhig in dieser Gegend, aber Ende der 70er ist es wohl immer gefährlicher da geworden. Interessanterweise gleichzeitig mit diesen 4 Jahren des, in Anführungszeichen, Stammeskriegs unter den Schimpansen.
Okay.
Ja. Also da wurde bei den Menschen und bei den Tieren interessanterweise zur gleichen Zeit die Aggressivität stärker, die Aggressionen stärker. Okay, die Ehe mit, wie hieß er, Hugo, funktioniert nicht so richtig. Sie trennen sich schon wieder 1974. Sie lernen einen neuen Mann kennen, Derek Bryson aus England. Der war etwas schwierig zu recherchieren. Ich glaube 1923 geboren, also ungefähr 10 Jahre älter. Er hat im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft und sein Flugzeug wurde abgeschossen und er ist abgestürzt und hat sich Wirbel verletzt und hatte eigentlich beide Beine gelähmt und die Ärzte haben gesagt, er wird nie wieder laufen können. Aber er hat sich wohl durch reine Willenskraft wieder so weit erholt, dass er zumindest ein Bein wieder richtig benutzen konnte und dann eben mit Stock gelaufen ist. Er studiert dann in Cambridge Landwirtschaft, also er war erst 19, als das passiert ist. Und danach ist der Krieg vorbei und dann studiert er in Cambridge Landwirtschaft und bekommt dann irgendwelche Angebote in England für irgendeine Stelle, wo er meinte, ja, das ist eine Stelle für einen Krüppel, das will ich nicht. Ich gehe jetzt nach Kenia und werde Weizenfarmer.
Okay.
Das macht er dann tatsächlich auch. In den 1950ern begegnet er dann da Julius Nyerere, der zwar ein Politiker, der sich für die Unabhängigkeit stark machte, von Tansania. Und Derek schließt sich dann auch der Tanganyika African National Union an, also einer Partei für die Unabhängigkeit, zieht nach Dar es Salaam, wo dann 1961 die Unabhängigkeit tatsächlich erreicht wird. Also kurz, ganz kurz vor Janes Zeit. Er wird Parlamentsabgeordneter und Direktor der Nationalparks von Tansania und sichert damit eben dann auch später Gombe als Nationalpark. Und diesen Mann trifft Jane jetzt. Sie sind sich sehr sympathisch und eines Tages fliegen sie mit Grub irgendwo hin, ich weiß nicht mehr wohin, und das Flugzeug stürzt fast ab. Und als sie alle sicher gelandet sind und alle noch leben, macht er ihr einen Antrag. Und sie nimmt an. Allerdings bleibt das eine sehr kurze Ehe, eine sehr glückliche, aber sehr kurze Ehe, weil er schon 1979 Darmkrebs bekommt. Ja, sie möchte nicht aufgeben. Sie sucht nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten und findet über einen Freund eine vielversprechende Methode in Deutschland und bringt Derek nach Deutschland. Aber der schafft das leider nicht. Und nach 2 Monaten stirbt er. Und seine letzten Worte sind, ich wusste nicht, dass man solche Schmerzen haben kann. Hm. Für Jane natürlich dann eine enorm schwierige Zeit. Sie verstreut seine Asche im Indischen Ozean, wo er gern schwimmen gegangen ist. Sie hat das Gefühl, also sie ist ein sehr spiritueller Mensch, das habe ich jetzt noch gar nicht so viel erzählt, aber sie hat dann danach, nach seinem Tod, das Gefühl, er ist noch in ihren Träumen für sie da und sie hat das Gefühl, es sind nicht nur Träume, sondern es sind irgendwie so mystische Erlebnisse, dass sie das Gefühl hat, ihr Mann ist noch da. Und dann erzählt sie auch, dass ihr Sohn, der in England ist, sie haben ihm nicht gesagt, wie krank der Vater ist, und er träumt in der Todesnacht von seinem Vater, und zwar, dass er stirbt. Und dann gibt es noch eine Freundin in Grubbs Alter in Dar es Salaam und die träumt in derselben Nacht dasselbe.
Ja, aber ist das der leibliche Vater, ist das doch nicht?
Also der Stiefvater.
Der Stiefvater, genau.
Ja, aber solche Geschichten erzählt sie dann und ist, ja, erzählt sie einfach und sagt, deswegen glaube ich, dass es irgendwas gibt. Jetzt nicht unbedingt den christlichen Gott. Sie wurde auch nicht wahnsinnig religiös erzogen, aber sie ist sich sehr sicher, dass es da irgendetwas gibt, was über sie alle wacht. So. Und dann entscheidet sie sich danach auch, dass sie zurück in den Wald muss, um sich irgendwie wiederzufinden. Kehrt also nach Gombe zurück und sagt, im Wald ist der Tod nicht verborgen. Er ist alle Zeit rundherum da, ein Teil des endlosen Kreislaufs des Lebens. Dies alles gab mir wieder eine Perspektive für mein Leben und damit auch Frieden. Und auch hier hat sie dann so eine mystische Erfahrung, dass sie nach einem starken Gewitter, wo sie lange unter einem Baum ausharren musste und pitschnass war und nach Hause wollte. Und dann ist sie irgendwie auf so eine Klippe getreten und hat da unten so einen Wasserfall gesehen und so alles wunderschöne Natur. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, nicht mehr ihr Ich zu sein, sondern irgendwie aus sich herauszutreten. Und die Natur und sie sind eins. Genau, also das ist so der spirituelle Teil von Jane, der immer auch für sie eine große Rolle gespielt hat. 1976 gründet sie mit einer Primatologin das Jane Goodall Institute zum Schutz der bedrohten Schimpansen und für ein besseres Verständnis ihrer Lebensweise. Diese Forschungsstation in Gombe bleibt bestehen, die war halt finanziell nie sicher und dieses Institut sorgt jetzt dafür, dass es finanziell gesichert ist und immer weiter betrieben werden kann. Sie stellen immer mehr Leute ein, vor allen Dingen Einheimische. Ja, und da hätte sie ja jetzt eigentlich bleiben können, weil sie dieses Leben liebt und weiterführen möchte. Aber dann geht sie 1986 auf eine Konferenz in Chicago, wo es um den ethischen Umgang mit Tieren geht und das Verschwinden vieler Tierarten und eben auch der Schimpansen. Und sie erkennt, sie muss aktiv werden. Also sie möchte dafür sorgen, sie möchte sich für den Tierschutz einsetzen. Bisher, sagt sie, war ich der Auffassung gewesen, letztendlich nichts Wirksames tun zu können. Ich besaß nicht die nötige akademische Ausbildung, also selbst das, was sie hatte, war ihr nicht genug anscheinend. Ich besaß nicht die nötige akademische Ausbildung, wie ich meinte, um gegen die Wissenschaftler anzutreten, die in der medizinischen Forschung tätig waren. Und warum, um alles in der Welt, sollten Politiker auf mich hören? Aber diese Konferenz war wohl so ausschlaggebend, dass sie es eben doch versucht. Und ab da ist sie praktisch nur noch unterwegs für Vorträge und Gespräche, arbeitet mit Regierungen zusammen, mit Forschungsinstituten vor Ort in allen möglichen Ländern, vor allen Dingen natürlich da, wo Schimpansen leben. Ihr ist sehr bewusst, dass sie immer daran denken muss, dass eigentlich zuerst das Leben der Menschen verbessert werden muss, damit dann auch die Tiere geschützt werden können. Also wenn die Wilderer Geld mit den gewilderten Affen verdienen oder das Land roden, weil sie dadurch Geld verdienen können, dann wird sich nichts daran ändern, wenn sie sagt, wir müssen die Schimpansen schützen.
Das wollte ich gerade fragen, inwiefern waren die Schimpansen gefährdet, dass sie sich jetzt für sie einsetzt? Also es geht tatsächlich um Wilderer, um Rodungen, also ihr Lebensraum ist bedroht.
Genau, der Lebensraum wird immer kleiner, die Gruppen werden dadurch immer kleiner, die Gruppen finden sich nicht mehr, weil sie voneinander getrennt sind. Das heißt, es findet auch kein genetischer Austausch mehr statt. Das war alles die Gefahr. Und eben diese ganzen Wilderer, die oft Mütter töten und dann die Kleinen mitnehmen, um sie an Tierversuchslabore zu verkaufen oder auch an Touristen oder Leute aus Tansania, die gern einen kleinen Affen als Haustier haben möchten. Sie entwickelt ein Schutzprogramm für verwaiste Schimpansenkinder. Sie entwickelt die Kinderorganisation Roots and Shoots, also Wurzeln und Sprösslinge. Mit aktuell, also das war, ich glaube, das Buch war vielleicht schon vor 20 Jahren geschrieben. Damals waren es 10.000 Gruppen in 100 Ländern. Also es ist ein Riesending, was sie da ins Leben gerufen hat, um junge Menschen zu ermutigen und sie auf ihre Macht aufmerksam zu machen. Dann gibt es das Great Ape Project, wo sie mitgearbeitet hat für die Rechte der großen Menschenaffen, die den Menschenrechten ähnlicher gestellt werden sollen. Also das war jetzt kein Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine. Dann gibt es auch die Ethologists for the Ethical Treatment of Animals, die sie mit gegründet hat oder wo sie Mitglied geworden ist. Und sie wirbt sehr viel für Alternativen zu Tierversuchen, die sie als Folter bezeichnet. Um Produktsicherheit und Wirkung zu testen, werden Tiere wie Ratten und Mäuse, Meerschweinchen, Katzen, Hunde und Affen mit einer Vielzahl von Substanzen geimpft bzw. zwangsweise mit Pillen oder Tropfen traktiert oder bekommen etwas in die Augen geträufelt. Chirurgische Eingriffe werden von Studenten an Versuchstieren geübt, ebenso wie neue Techniken an Tieren ausprobiert werden. Um Verfahren zur Behandlung von Brandwunden experimentell zu testen, werden Tieren großflächige Verbrennungen ersten Grades beigebracht. Um die Auswirkungen des Rauchens, des Drogenkonsums, des fettreichen Essens und so weiter auf das Herrentier Mensch zu untersuchen, werden wieder andere Arten von Tieren gezwungen, Unmengen Rauch einzuatmen, werden ihnen zwangsweise Drogen verabreicht und müssen sie sich völlig überfressen. Um etwas über biologische Systeme in Erfahrung zu bringen, stechen Wissenschaftler Elektroden in Tiergehirne und blenden, töten und sezieren Tiere. Tiere werden mit Elektroschocks, Nahrungs- und Wasserentzug und anderen Grausamkeiten bestraft. Kurz, was Tieren im Namen der Wissenschaft angetan wird, ist oft vom Standpunkt des Tieres aus die reine Folter und würde auch als solche betrachtet, wenn es keine Wissenschaftler wären, die dieses Verbrechen begehen.
Oh, schrecklich.
Gehalten werden all diese Tiere natürlich in Käfigen. Sie geht dann in solche Forschungsinstitute und schaut sich das an. Dort wird ihr gesagt, die Tiere müssen so isoliert gehalten werden, weil Schimpansen sehr leicht sich mit AIDS anstecken, mit Hepatitis anstecken und das dann an die menschlichen Betreuer weitergeben können. Ja, aber deswegen sitzen halt diese armen Tiere ohne irgendeine Anregung in einem winzigen Käfig. Und sie sagt, sie hat kaum noch Ähnlichkeiten zum Verhalten der wilden Schimpansen gesehen. Also sie sind einfach völlig lethargisch und apathisch. Und doch schreit Jane Goodall jetzt nicht herum, dass das sofort alles abgeschafft werden muss, was natürlich das Beste wäre, was sie sich vermutlich wünschen würde. Aber sie weiß, dass die Lobby viel zu stark ist. Sie sagt, das Establishment sträubt sich gegen alle Veränderungsversuche. Das Establishment spielt das Leiden der Menschen gegen das der Versuchstiere aus. Reformen, sagen sie, sind teuer. Aber wir müssen erkennen, dass Menschen nicht die einzigen Tiere mit einer Persönlichkeit sind, nicht die einzigen Tiere, die zu vernünftigem Denken und zu Problemlösungen fähig sind, nicht die einzigen Tiere, die Freude, Trauer und Verzweiflung empfinden können und vor allem nicht die einzigen Tiere, die sowohl körperlich als auch seelisch leiden können. Und dann spinnt sie das noch eine Ecke weiter und sagt, wären Menschen, die wir nur für medizinische Experimente aufzögen, weniger Mensch, würden sie weniger leiden und weniger wert sein als andere Menschen. So, und deswegen versucht sie, den Tieren zu helfen, ohne gleich alles sozusagen in Brand zu stecken, sondern die Verhältnisse besser zu machen und ihnen ein artgerechteres Leben zu ermöglichen, selbst wenn sie zumindest die aktuellen Generationen der Tiere immer noch für Tierversuche benutzt werden.
Ja, sie versucht auch immer einfach Argumente zu finden, ne? Nachvollziehbare Argumente. Also das Argument jetzt, was du da zuletzt jetzt genannt hast, wären Menschen weniger Menschen, wenn sie zu Versuchszwecken gehalten werden? Selbstverständlich nicht, ja.
Genau.
Ja, sie war vielleicht rhetorisch auch oder da in ihrer Überzeugungsarbeit auch recht stark.
Sie hat auch deutliche Erfolge erzielt. Also zum Beispiel in mehreren Laboren werden die Tiere dann jetzt nicht mehr in diese Einzelhaltung gehalten, weil sie zum Beispiel gesagt hat, wenn die sowieso jetzt alle mit AIDS infiziert sind, dann können sie die Tiere ja auch alle zusammensetzen, weil krank sind sie ja dann sowieso und dann haben sie wenigstens sozialen Austausch. Wo dann wieder gesagt wurde, ja, aber dann fehlen uns Datenelemente, weil dann können wir ja alle Tiere nur noch als eins untersuchen. Also so, das ist dann die Verschwendung eines Schimpansen oder sowas wird dann eben gesagt. Und da, ja, also ich glaube, das ist ein großer, großer Kampf, der ja auch immer noch läuft. Wie gesagt, die Bücher wurden alle schon so vor 20 Jahren geschrieben. Wahrscheinlich wurde sich da schon gedacht, ach, jetzt ist sie ja schon 70 und sie ist jetzt aber eben 90 geworden und hat sich noch 20 Jahre weiter dafür eingesetzt. Und das hat sie tatsächlich bis zum Ende. Sie ist dann 2002 UN-Botschafterin des Friedens geworden. Sie hat 2025 die Presidential Medal of Freedom erhalten. Dieses Roots and Shoots läuft immer noch einer ihrer Enkel. Also Grub hat 3 Kinder bekommen. Einer der Enkel kümmert sich darum. Ein anderer Enkel hilft, ein Bildungszentrum in Dar es Salaam aufzubauen. Also auch die Enkel treten in ihre Fußstapfen. Es gibt diverse Bücher von ihr, über sie, Filme über sie. Also sie ist eine sehr bekannte Botschafterin geworden. Jetzt habe ich noch ein paar Fun Facts. Erstens, sie leidet unter Prosopagnosia. Also sie kann sich keine Gesichter merken.
Ich bin da auch nicht gut. Habe ich was mit Jane Goodall gemeinsam. Aber für eine Beobachterin ist das eigentlich problematisch, ne?
Mich würde auch interessieren, ob sie dann auch keine Schimpansengesichter erkennen kann, aber das weiß ich nicht. Sie sagt, es ist auch schwierig, sie muss entweder immer so tun, als ob sie alle Leute wiedererkennt, oder sie ist ehrlich und erkennt sie nicht wieder. Also die Leute sind immer beleidigt, wenn sie das nicht wissen. Und sie hat das auch erst sehr spät verstanden, dass das eine Krankheit ist oder eine, ja, Krankheit ist es ja nicht. Und dann hat sie das ihrer Schwester erzählt und die hat gesagt, sie hat das auch. Und dann hat sie, andere Leute würden dann irgendwie ins Internet gehen und schauen, interessant, da muss ich ja mehr drüber erfahren. Was sie macht, sie schreibt einen Brief an Oliver Sacks, diesen super bekannten Neurologen. Und ja, er schreibt ihr dann zurück und sagt, ja, er hat das auch, aber hier ist ein Artikel, den kann sie mal lesen. Ja, sie trinkt sehr gern Whisky, weil das die Stimme ölt fürs viele Reden, weil sie ja so viel redet, Vorträge hält.
Das hat sie mit der Queen gemeinsam.
Die hat auch gern Whisky getrunken.
Ja, die verstorbene Queen.
Ja, Jane ja auch, leider inzwischen verstorben. Dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, was ich gerade vorher jetzt noch gelesen habe. Gary Larson, das ist ja so ein ganz berühmter Karikaturist aus Amerika, der hat 1987 einen Comic gezeichnet von zwei Schimpansen beim Groomen. Also die sitzen auf dem Ast und der eine laust den anderen und zieht da so ein Haar raus und sagt, aha, ein blondes Haar. Hast du schon wieder Recherche mit Jane Goodall betrieben, dieser Schlampe? So. Jemand vom Jane Goodall-Institut hat ihm daraufhin einen erbosten Brief geschrieben. Das wäre ja wohl unanständig und was soll das denn? Jane findet es wohl eher lustig. Larson entschuldigt sich dann bei ihr und besucht sie auch später in Gombe, um sich das mal anzuschauen, und wird da prompt von einem der Schimpansen ordentlich angegriffen.
Oh je, okay.
Fand ich irgendwie eine gute Geschichte. Und dann 1977 schon wurde ein Bild von ihr bei der Schimpansenbeobachtung mit dem Voyager Golden Record ins All geschickt.
Ach ja.
Den Aliens von uns zu erzählen. Ja, und dann ist sie ja leider vor erst wenigen Wochen im Alter von 91 Jahren während einer Vortragsreise in Kalifornien eines natürlichen Todes gestorben.
Also sie war bis zum Schluss, hat sie gearbeitet.
Ja, genau. Wow. Und natürlich gab es viel Ehrenbezeugungen und Trauer von allen möglichen PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, Promis, also alle trauern um Jane Goodall. Und mir war es jetzt auch sehr wichtig, dass wir jetzt diese Folge schnell dazwischen schieben, um auch über sie zu reden.
Ich finde es ganz toll, dass du das gemacht hast und dich da so schnell reingelesen hast, weil ich wollte auch immer schon mal mehr über sie wissen und hatte eigentlich keine Ahnung. Also ja, man kennt den Namen, man kennt Bilder von ihr, also ich wusste, wie sie aussieht. Aber den ganzen Rest wusste ich nicht.
Ach, jetzt fällt mir ein, ich wollte sie doch noch channeln. Ich habe mir extra, also wenn man so aus den letzten Jahren Fotos von ihr sieht, dann hat sie ja meistens irgendwie so dunkle Kleidung an und dann immer so einen bunten Schal um die Schultern. Jetzt habe ich mir ja extra so einen Schal hingelegt, den ich umziehen wollte. Habe ich vergessen. Muss ich machen, wenn ich die Folge schneide.
Ja, vielen Dank, Petra.
Ja, bitteschön, sehr gerne. Und dann haben wir jetzt aber wirklich in der nächsten Folge einen spannenden Gast für euch.
Dann bis schon ganz bald wieder.
Genau, bis dahin.
2 Wochen ungefähr, ne?
Ja, tschüss. Genau.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.